Guten Morgen. Ich begrüße euch herzlich zu diesem Gottesdienst an diesem sonnigen Novembermorgen. Es war doch relativ kalt heute Morgen. Ich habe auch ein bisschen länger gekratzt, als ich eigentlich so erhofft habe. Aber die Sonne scheint und das ist sehr schön. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte zur Begrüßung aus der Losung vorlesen. Und da steht in Psalm 127, Vers 1, wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Also wir wachen, wir behüten, wir wollen, wir tun. Aber letztendlich ist das vielleicht alles umsonst, wenn nicht Jesus Christus dabei ist. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist der Wochenspruch für die kommende Woche aus Matthäus 5, Vers 9. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir haben Gäste heute Morgen. Und wer jetzt aufmerksam das Intro gehört hat, kann vielleicht jetzt einen Bogen spannen. Denn in diesem Intro, wer kennt das Lied? Wie heißt das? Lighthouse. Und das heißt auf Deutsch, sag nochmal. Leuchtturm. Und wo steht ein Leuchtturm? Leuchtturm steht in der Regel an der Küste und bietet Orientierung. Und wem? Den Seeleuten, die mit ihrem Schiff... Was denn? Oder? Ist nicht schlecht. Habe ich auch lange dran gearbeitet. Wir begrüßen von der Allianzmission Doris und Volker Lamarck. Vielleicht könnt ihr einfach mal ganz kurz aufstehen. Sie arbeiten unter Seeleuten. Sie missionieren unter Seeleuten. Und ich bin sehr gespannt. Volker Lamarck wird gleich die Predigt halten und im Anschluss werden wir noch einen Missionsvortrag hören und da werden Sie aus der Arbeit berichten. Und die Kollekte werden wir am Ende des Gottesdienstes einsammeln. Nicht, dass ihr meint, ich hätte sie wieder vergessen. Zu Beginn singen wir noch ein gemeinsames Lied, und zwar Herr, ich komme zu dir. kommt immer wieder vor, und darüber freuen wir uns sehr, dass Menschen Mitglied dieser Gemeinde werden wollen. Und heute werden wir eine Vorstellung haben, und da bitte ich schon mal den Markus und den Philipp nach vorne. Weil Markus wird jetzt Philipp vorstellen. Philipp kennen wahrscheinlich schon viele, aber trotzdem, ich gebe einfach mal das Mikro weiter.
Okay, wunderbar. Also, das ist der Philipp.
Hi.
Ne? Und der Philipp, der hat angefragt, ob er Mitglied unserer Gemeinde werden kann. Und da wir das ja nicht einfach so machen, sondern uns unsere neuen Kandidaten immer sehr genau anschauen. Und nicht nur, ob sie nett aussehen, sondern na, auch was da so drinsteckt, haben der Arne und ich mit dem Philipp ein Aufnahmegespräch geführt. Und wir können euch das nur empfehlen, den Philipp aufzunehmen, weil das ist ein total toller junger Mann. Und der hat eine ganz spannende Geschichte mit Gott. Aber die wollt ihr gar nicht von mir hören. Ich glaube, das ist viel besser, wenn der Philipp euch das selber erzählt.
Ja. Dankeschön. Ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Ich bin jetzt seit ca. 4,5 Jahren hier in der Gemeinde. Und das war so, dass ich damals nicht zufrieden mit mir selbst war. Ich war nicht zufrieden mit meinem Job und wie ich war und war eigentlich recht, ja, nicht wirklich glücklich. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich will irgendwas ändern. Und es kam über einige Stationen hier, dass ich von der Gemeinde gehört hatte. Und dann stand ich unten vorm Café Q hier am Sonntagabend beim Crossover und stand davor vor der Tür und habe überlegt, ja, was mache ich nun? Soll ich hier reingehen und das mal wagen? Oder soll ich wieder weggehen? Einfach Sonntagabend nach Hause gehen, aufs Sofa setzen und weitermachen wie bisher? Und ja, ich bin dann hier in die Gemeinde gekommen zum Crossover und wurde herzlich aufgenommen. Und seitdem hat sich eine Menge verändert. Ich bin deutlich glücklicher. Ich habe meinen absoluten Traumberuf gefunden. Meine Traumfrau sitzt da hinten, die ich nächstes Jahr heiraten werde. Und ja, ich bin Gott begegnet, habe ihn kennenlernen dürfen, habe die Gemeinde hier kennenlernen dürfen und bin einfach glücklich, wie es gekommen ist. Und das war damals die absolut richtige Entscheidung. Und ja, bin einfach nur froh, wie es gekommen ist.
Und ihr wisst ja, wie es dann weitergeht. Jetzt habt ihr den Philipp kennengelernt. Wenn irgendjemand halt Beschwerden hat, wendet er sich bitte an mich. Und wir werden den Philipp bei einem der nächsten Abendmahlsgottesdienste aufnehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und mehr habe ich auch gar nicht zu sagen.
Gut, Dankeschön. Herzlich willkommen. Der Matthias Jäger darf sich schon mal auf den Weg machen. Die Informationen entnehmt ihr bitte dem Gottesdienst-Flyer. Ich möchte auf zwei Dinge hinweisen. Am 12., also am kommenden Dienstag, findet die Gemeindeversammlung um 19.30 Uhr statt. Ihr seid alle eingeladen worden. Die Einladungen wurden per Mail verschickt bzw. liegen im Fach. Und nächsten Sonntag ist auch wieder gemeinsames Mittagessen. Und Markus flüsterte mir vorhin zu, wer also noch Spaß daran hat, kochtechnisch zu unterstützen, eine Suppe vorzubereiten etc. pp., kann das gerne tun, wendet sich am besten an Markus. So, was hast du uns mitgebracht?
Ja, Markus ist das Stichwort. Vielen Dank dafür.
Das stimmt.
Ich habe hier auch einen Flyer schon in der Hand. Und zwar in 8 und einmal in 9 Tagen wird es eine Aufführung geben des Markus-Evangeliums. Das Ganze richtet die SMD aus. Das findet einmal statt in der Christuskirche und einmal an der Uni in der Mensa. Also ich finde, das ist die Chance, um auch mal Freunde einzuladen, das Wort Gottes zu verkünden. Und also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das Markus-Evangelium als Theater gespielt, das ist was sehr Emotionales, auch Mitnehmendes. Also ich kann das nur empfehlen und ich würde mich freuen, wenn viele von euch auch kommen und auch viele von euren Freunden. Flyer gibt es vorne im Foyer zu finden. Alles Wichtige steht hier nochmal drauf, auch wieder, wie man sich das vorstellen kann, was das für eine Art von Theater ist, nämlich kein Impro-Theater, sondern ein Rundtheater, wo eben die Zuschauer ja eigentlich auch Teil des Geschehens sind.
Vielen Dank. Dankeschön. Wer also noch weitere Fragen hat, kann sich auch direkt natürlich an Matthias wenden. Wir singen jetzt ein nächstes Lied, und zwar das Lied »Lass mir das Ziel vor Augen bleiben«.
Thank you.
Die Predigt ist überschrieben mit eine erstaunliche Frau. Und diese erstaunliche Frau wird uns in Matthäus präsentiert. Und ich lese den Predigttext aus Matthäus 15, 21 bis 28 und bitte euch dazu aufzustehen. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Jesus Christus, ich danke dir, dass du allmächtig bist, dass du der Herr bist über Krankheit, über Leben, über Tod. Manchmal können wir deine Beweggründe nicht ganz nachvollziehen. Manchmal überraschst du uns, so vielleicht wie in dieser Geschichte. Und doch bist du derjenige, der alles in seiner Hand hält und der alles einem Plan zuführt. Und ich danke dir, dass wir das wissen können, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du immer derselbe bist und dass du alles in deiner Hand hältst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. So.
Ja, schon eine sehr erstaunliche Frau. Aber starten wir erst einmal mit einer anderen Frage. Wie stellen wir Menschen überhaupt eine Verbindung zu Gott, zu dem Allmächtigen her? Den meisten Menschen, so weltweit gesehen, fallen da im Wesentlichen zwei Optionen ein. Die eine gibt es schon seit der Antike, da wird Gott im Grunde eher so als so ein blutrünstiger Tyrann gesehen, den man ständig durch Wohlverhalten und Opfer besänftigen muss. Die zweite Vorstellung, die finden wir hauptsächlich in unserem Kulturkreis, hier im Westen. Da verbindet man die Vorstellung über Gott ja so eher mit einer spirituellen Kraft, einer Kraft, die man jederzeit anzapfen kann. Ein Weg wäre Meditation. Und das Gute bei der ganzen Geschichte ist, dieser Gott, der so in den Köpfen, den man sich vorstellt, der stellt eigentlich keine Fragen. Normen, Gebote und dergleichen spielen eine eher untergeordnete Rolle. Gott bleibt bei dem ganzen Geschehen merkwürdig, anonym, im Hintergrund auch ziemlich tolerant. Ihm scheint es fast egal zu sein, wie man lebt, solange man sich einigermaßen anständig verhält. Naja, und das Gute ist, was anständig ist, das überlässt er im Großen und Ganzen uns. Kurz gesagt, Gott ist so, wie ich ihn mir wünsche, wie ich ihn brauche, wie er mir Kraft gibt. Man kann klar sagen, also beide Vorstellungen haben nichts mit der Bibel zu tun. Und nun berichtet uns der Evangelist Matthäus von einer wirklich bemerkenswerten Frau, die offensichtlich bei ihrer Begegnung mit Jesus alles richtig macht. Das ist erstaunlich, denn sie ist Heidin. Sie kennt den Gott Israels noch nicht. Ja, und dazu kommt, ihr habt den Text ja eben gehört, dazu kommt, dass Jesus sich sehr, sehr merkwürdig zu verhalten scheint. Eigentlich so, wie wir ihn nicht kennen. Er war doch sonst immer so zugewandt dem Menschen gegenüber. So kennen wir ihn nicht. Kurz im Hintergrund, Jesus hatte einmal wieder Auseinandersetzungen gehabt mit religiösen Führern und ist dann einfach mal über die Grenzen von Galiläa in den Norden ausgewichen. Er scheint, dass er einfach mal Abstand, mal Ruhe brauchte, aber Ruhe findet er wieder nicht. Eine Frau hört von seiner Ankunft, da Tyros nicht weit von der Grenze zu Israel entfernt liegt, müssen ihr so die Sitten und Gebräuche der Juden einigermaßen vertraut gewesen sein. Sie muss gewusst haben, dass sie eigentlich nicht die religiösen, die moralischen, die kultischen Voraussetzungen mitbringt, einen jüdischen Rabbi aufzusuchen. Sie war eine Heidin. In der damaligen Zeit als Frau ohne gleichberechtigte Stellung Männern gegenüber. Und darüber hinaus war sie eben kultisch unrein. Und damit hat sie nach jüdischen Maßstäben überhaupt kein Recht, einen gläubigen Juden anzusprechen und schon gar nicht einen Rabbi. Aber das ist ihr vollkommen egal. Sie kommt unangemeldet, fällt vor Jesus nieder und bittet ihn, einen Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Und das darin übersetzte Verb steht in der Präsensverlaufsform, das heißt, sie bittet und bittet, niemand und nichts kann sie aufhalten. Ja, und nun, was antwortet Jesus dieser Frau, die da bittend vor ihm kniet? Ganz merkwürdig, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Was ist das für eine Reaktion, was für eine kaltherzige Abfuhr? Wie gesagt, so kennen wir Jesus eigentlich gar nicht. So oft oder eigentlich immer so zugewandt, die Not der Menschen sehend. So lass uns nun kurz darüber nachdenken, warum sich Jesus wohl so verhalten hat. Und danach liegt der Schwerpunkt auf dieser wirklich sehr bemerkenswerten Frau. 4 kurze Punkte. Richtig ist, dass Jesus tatsächlich seinen Dienst zunächst fokussiert, konzentriert hatte auf Israel. Klar, dafür gibt es eine heilsgeschichtliche Komponente. Jesus war zunächst einmal zu den Juden gesandt, wo er dann auch leiden, sterben sollte, auferstehen sollte. Die Urgemeinde sollte zunächst einmal in Jerusalem durchstarten, die Keimzelle. Kein Römer, kein Grieche, Petrus sollte der Fels sein. Klar war aber auch schon von der ganzen Bibel her, vom Alten Testament her, das Ziel war dann immer irgendwann auch Weltmission gewesen, Heidenmission. Das war immer das Ziel. Und doch gibt es eine Reihenfolge, die Gott in seiner Souveränität bestimmt hat. Und natürlich muss man auch rein praktische Gründe annehmen. Jesus als einzelne Person, das hat er schon für ein Theater gehabt, allein mit seinen Jüngern, mit seinem Umfeld, ist das Land immer wieder auf und ab gereist. Er konnte nicht die ganze Welt als Einzelperson in den Blick nehmen. Ums Pfingstereignis herum haben sich dann Tausende bekehrt, die dann auch aufgrund von Verfolgungssituationen in die umgegenden Länder verstreut wurden und dort die gute Nachricht dann auch weitersagten. Ja, aber dennoch ist Jesu Reaktion auf die Bitte dieser Frau doch merkwürdig. Wie kann er sie und mit ihr auch alle anderen Heiden, also auch uns, auch wir sind Heidenvölker, mit Hunden vergleichen? Was soll das? Ich habe mal ein nettes Bild mitgebracht. Es ist wichtig, an dieser Stelle zu beachten, welches Wort Jesus im Urtext gebraucht. In der damaligen Zeit waren die meisten Hunde halb wilde, dreckige, abfallfressende, streunende Köter. Manche Juden nannten deshalb die Heiden Hunde, weil sie kultisch unrein waren. Aber Jesus gebraucht hier ein unübliches Wort. Es ist eher so eine Verkleinerungsform, eine Verniedlichungsform, was man eher so mit Hündchen oder Welpen übersetzen könnte. Also Jesus gebraucht einen Ausdruck, und das müssen wir realisieren, mit dem man auch damals nicht üblicherweise jemanden beleidigte. Deshalb bewusst dieses niedliche Hundebild. Und was Jesus dieser Frau sagen will, ist das Folgende. Du weißt doch, wie Familien ihre Mahlzeiten einnehmen. Zuerst werden die Kinder am Tisch satt und dann bekommt ihr Haustier auch etwas. Und es ist auch nicht richtig, diese Reihenfolge umzukehren. Das kleine, niedliche Hündchen bekommt seinen Anteil, aber erst, wenn die Kinder satt sind. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch zu beachten, dass ein geschriebener Text, und das gilt auch mit Bibeltext, leichter missverstanden werden kann, als wenn eine Person uns direkt gegenübersteht. Dann nehmen wir noch ganz andere Informationen auf, Mimik, Gestik, Tonfall, Lautstärke. Über all diese Dinge bekommen wir wichtige Informationen darüber, wie unser Gegenüber seine Aussage denn auch meint. Natürlich ist es ein großer Unterschied, ob jemand einem mit einem aggressiven Tonfall jemand anderen als Hund beschimpft oder von einem kleinen Hündchen spricht, womöglich mit einem freundlichen oder zumindest bedauernden Tonfall. Also gehen wir mal davon aus, dass Jesus seine Zurückweisung nicht harsch, nicht aggressiv ausspricht, denn das hat er niemals bei Hilfesuchenden getan. Und noch ein vierter Punkt, und vielleicht ist das sogar der entscheidende Punkt. Wenn wir uns die Jesus-Geschichten anschauen, dann wird deutlich, dass Jesus durchaus oft Provozierendes oder Herausforderndes gesagt hat, um bei seinem Gegenüber eine Reaktion herauszufordern, hervorzubringen, die etwas über die Herzenshaltung deutlich macht. Und dabei konnte es sich sowohl um Positives wie Negatives handeln. Ein Beispiel, als ein selbstgerechter junger Mann, der die Gebote Gottes so gut er kann, einhält, Jesus nach dem ewigen Leben fragt, antwortet dieser: Verkaufe deinen ganzen Reichtum und gib's den Armen und folge mir nach. Eine ganz kleine Provokation. Diese Forderung wird nicht grundsätzlich im Alten und auch nicht im Neuen Testament als Bedingung genannt, um in die Nachfolge Jesu zu treten. Da hätten wir alle nicht unsere Häuschen oder auch Wohnung und ja, bis zur Krawatte, wie auch immer. Was ist der Grund? Jesus kennt die Menschen. Es wird immer wieder gesagt, er kannte das Herz, die Einstellung. Und Jesus kennt auch die destruktiven Bindungen im Leben dieses jungen Mannes, der auf der einen Seite auf der Suche nach der Wahrheit, nach dem ewigen Leben ist. Und doch hat er schon einen Götzen, der ihn daran hindert, Gott zu begegnen. Und man kann nicht zwei Göttern gleichzeitig dienen. Sein Gott ist im Grunde sein Geld. Das ist ihm gar nicht bewusst, aber das genau will Jesus ja herausarbeiten. Denn das zeigt sich ja daran, dass er, obwohl er wirklich auf der Suche ist, auch weil er es wirklich ernst meint, dann, wo es hart auf hart kommt, geht. Er geht zwar traurig, aber er geht eben. Er verlässt Jesus. Gott ist ihm wichtig, er ist ihm bestimmt sehr, sehr wichtig, aber am Ende steht sein Reichtum noch über Gott und wird damit zu seinem Götzen. Nun wird bei dieser Frau durch diese provokative Rede etwas ganz Positives offenbar. Und damit gehen wir zum zweiten Teil über, eine wirklich bemerkenswerte Frau. Klar, die Zurückweisung durch Jesus muss auch für sie eine große Herausforderung gewesen sein, aber offensichtlich erkennt sie, dass die Antwort Jesu nur zur Hälfte Provokation ist. Offensichtlich erahnt sie zwischen den Zeilen auch ein Angebot Jesu. Und sie nimmt diese Herausforderung an und durch ihre Haltung drückt sie etwa Folgendes aus. Ich verstehe dich, Herr. Ich gehöre nicht zu deinem Volk. Ich bete nicht den Gott Israels an. Noch nicht. Und deshalb hast du natürlich recht mit dem, was du sagst. Das sehe ich auch ein. Es ist erstaunlich, dass die Frau nicht beleidigt ist. Sie ist demütig genug, nicht auf vermeintliche Rechte zu pochen. Sie gibt zu, ich weiß, dass ich hier keinen Platz an diesem Tisch habe. Aber, das große Aber dennoch ist auf dieser Tafel doch genug für alle da. Ich brauche mein Essen so dringend, mein Kind leidet. Und so zeigt sie, und das ist in meinen Augen sehr bemerkenswert, sie zeigt neben ihrer Demut gleichzeitig eine bemerkenswerte Hartnäckigkeit. Sie kämpft mit Jesus so ehrerbietig, wie sie nur kann, aber sie weigert sich, einfach ein Nein hinzunehmen. Es ist großartig, was diese Frau tut. In unserer westlichen Kultur kennen wir manchmal gar nicht so sehr diese Art, für unsere Anliegen einzutreten. Manchmal neigen wir dazu, auf vermeintliche Rechte zu pochen und denken, das steht uns zu. Vielleicht sagen wir es nicht laut, aber wir sind doch innerlich von unserem so anständigen Charakter überzeugt. Wir denken, das muss doch so sein. Aber lernen wir von dieser wirklich tollen Frau. Bei ihr verbindet sich wirkliche Demut mit einer starken Hartnäckigkeit. Sie bleibt dran, ohne auf irgendwelche Rechte zu pochen. Sie sagt nicht, Herr, gib mir, was ich verdient habe, weil ich so gut bin, sondern sie sagt, gib mir, was ich nicht verdient habe, weil du so gut bist. Eine ganz andere Denke. Und ohne dass es ihr bewusst ist, folgt sie mit dem Beispiel von vielen, vielen alttestamentlichen Vorbildern, die mit Gott sowohl demütig als auch hartnäckig gerungen haben. Es gibt viele Beispiele. Eins der bemerkenswertesten ist das von Mose. Das Volk Israel hatte seinen Herrn in der Wüste immer wieder unglaublich provoziert, obwohl sie Wunder über Wunder erlebt hatten. Und das gipfelt dann schließlich darin, dass sie sagen, diesen Gott wollen wir nicht mehr. Ja, wir wollen auch einen sichtbaren Gott. Wir wollen einen Gott, den wir selber geformt haben. Und so ein Gott, der soll uns vorangehen. Diesen Gott, der so ist, wie er ist, den akzeptieren wir nicht mehr. Diesen Gott setzen wir ab. Und dann folgen wir nur noch einem Gott, den wir uns selbst geformt haben. Und dann nötigen sie Aaron, einen goldenen Stier herzustellen. Ja, nun haben sie ihren Gott, der ihnen vorangehen soll ins verheißene Land. Oder doch wieder zurück nach Ägypten. Also das wechselt manchmal minütlich bei diesen Leuten. Und dieses fast 4000 Jahre alte Konzept ist auch heute hier unter uns in Deutschland überaus populär. Man erfindet sich seinen eigenen Gott. Viele Menschen glauben durchaus an eine höhere Macht und bedienen sich dabei bei den unterschiedlichsten Gottesvorstellungen. Da verbinden sich hinduistische und buddhistische und esoterische und christliche und individuelle Bestandteile, humanistische. Und so formt man sich seinen Gott in so einer Patchwork-Methode. So einen Gott, wie man ihn gut findet, wie man ihn richtig findet, wie er einem hilft, wie er einem auch nicht allzu sehr stört. Zurück zu Mose. Mose hatte gerade im Zelt der Begegnung mit Gott einen der heiligsten Momente aller Zeiten erlebt. Und hatte dann, nee, nicht im Zelt der Begegnung, das war auf dem Berg, ja, und hatte die 10 Gebote empfangen, die für alle Menschen zu allen Zeiten ethischen Richtlinien. Ein unglaublicher Moment. Und du kommt Mose vom Berg herab und während unten das Volk um das goldene Kalb tanzt. Was für ein Kontrast. Und nun will Gott dieses Volk zu Recht vernichten und sagt, aus dir werde ich ein neues Volk machen, das ich dann weiterführen werde. Und dann ringt Mose in langen, langen Gesprächen mit seinem Herrn. Und diese Gespräche gipfeln in das unglaubliche Angebot, das Mose Gott macht und sagt, bitte vergib ihnen ihre Sünden. Und wenn nicht, dann tilge mich aus dem Buch des Lebens. Streiche mich. Natürlich nimmt der Herr dieses Angebot nicht an. Aber aufgrund des demütigen, aber hartnäckigen Ringens mildert der Herr die Strafe erheblich ab und geht dem Volk weiterhin voran. Und schließlich, nach 40 Jahren, erreichen sie das verheißene Land. Zurück zu dieser bemerkenswerten Frau. Sie ringt mit Gott so demütig, wie sie kann, aber gleichzeitig mit großer Hartnäckigkeit um ihre Tochter. Und Jesus, wie reagiert er? Da antwortete Jesus und sprach, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Der Herr lobt ihren Glauben. Zu glauben heißt ja, zu vertrauen, Jesus zu vertrauen. Und genau das tut diese erstaunliche Frau. Immer wieder muss Jesus Freund und Feind kritisieren. Warum? Weil es ihnen an Glauben mangelt. Und durch die ganze Haltung dieser tollen Frau macht sie deutlich, dass sie das Wesen von Gnade verstanden hat. Und somit hat sie den Kern des Evangeliums besser erfasst, ja, als viele Insider um Jesus herum. Gott handelt aufgrund von Gnade. Ich habe es mir nicht verdient. Und trotzdem will Gott uns helfen. Aber diese Gnade, die sollen wir auch mit Nachdruck und mit großer Entschlossenheit ergreifen wollen. Noch weiß die Frau doch gar nicht, dass Jesus kurze Zeit später auch für ihre Sünde am Kreuz sterben wird. Gottes groß angelegten Heilsplan über die Jahrtausende hinweg in der Bibel aufgezeichnet, die kannte sie doch noch gar nicht. Und doch hat sie mehr vom Wesen der Gnade, somit vom Kern des Evangeliums erfasst, als viele Menschen im Umfeld Jesu, die immer dabei gewesen waren. Dieser heidnischen Frau zeigt sich eine Verknüpfung von Demut und Hartnäckigkeit. Wäre sie nur demütig gewesen, wäre es auch schon klasse gewesen. Aber es gibt auch so eine fatalistische Demut. Ach, ich bin es ja sowieso nicht wert und lass mal. Nein, diese Demut verknüpft sie mit Hartnäckigkeit. Sie bleibt dran. Wäre sie nur hartnäckig gewesen, dann wäre es vielleicht zu einem unverschämten Einfordern gekommen. Nein, diese Verknüpfung ist entscheidend. Sie vertraut darauf, dass Jesus gut ist und das verleiht ihr diese Hartnäckigkeit, die unseren Herrn wirklich tief beeindruckt und ihn zum Handeln veranlasst. Sie setzt auf die Güte Jesu und hat damit den Kern und die Gnade des Evangeliums erfasst. Sie hat nur wenig Wissen, sie hat nur wenig Licht, wenig Erkenntnis. Aber dieses kleine Licht, das hält sie Jesus mit großer Entschlossenheit entgegen. Und das ist nochmal eben der Überblick so zum Schluss. Es gibt diese Reihenfolge der Sendung Jesu. Hündchen, Welpen, kein Köter, keine Beleidigung. Wir müssen die Grenzen des geschriebenen Textes beachten, dass so oft vieles auch noch zwischen den Zeilen zu erfassen gilt. Oft gebraucht Jesus Provokation, um Herzenshaltung zu offenbaren. Und dann diese erstaunliche Frau, wo sich Demut und Hartnäckigkeit vereint, wo Glaube da ist und wo offensichtlich eine Erkenntnis vorhanden ist, was Gnade ist. Amen.
Ich möchte uns mit einem Vers aus Sprüche 12, Vers 25 in die Anbetungszeit einladen. Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber freundliche Worte richten ihn wieder auf. Freundliche Worte von Menschen tun gut, richten uns auf. Aber heute möchte ich auch einladen, die Anbetungszeit einfach mit offenem Herzen anzugehen, um freundliche Worte Gottes zu hören, die uns genauso aufrichten. Nicht alles ist verständlich, was uns passiert. Nicht alles ist nachvollziehbar, was Gott uns zumutet. Fröhliches oder Trauriges. Aber ich denke, es ist trotzdem wert, uns vor ihn zu stellen, ihn anzubeten und darauf zu hören, was er uns gibt. Wer möchte, kann gerne dazu aufstehen. Wer nicht möchte, kann auch sitzen bleiben. Das ist im Prinzip dein Ding, wie du vor Gott treten möchtest oder sitzen möchtest. Fühl dich frei, ihn so anzubeten und zu loben, wie es dir passt. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck. Berührst unsere Wunden bunte, nimmst unsere Ängste weg.
Jesus, dein Licht scheint, dein Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Tag zu sein.
Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein.
Liebe die Zeit mit Perspektive, Ewigkeit. Wunder geschehen, wenn du sprichst. Alles ist möglich, wenn du hier bist. Es ist möglich, wenn du hier
Zeit, um einfach persönlich Gott das zu sagen, was uns bewegt. Ihn mit dem Gebet zu preisen, zu loben, aber auch das zu bringen, was vielleicht auf dem Herzen liegt. Du kannst es leise für dich tun oder auch laut aussprechen. Nicht alles, was um uns passiert, können wir logisch einsortieren. Nicht alles, was uns im Leben widerfährt, Herr, passt zu unseren Bildern von dir. Herr, und doch bist du Gott. Bist du der Souveräne und bist du der Herrscher. Herr, das wollen wir bekennen. Herr, und darauf vertrauen, dass du uns in allen Situationen durchträgst.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaube an Gott.
Ich glaube an Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Amen.
Unsere kleine Mission gibt es schon seit 88. Da haben ein Ehepaar, Martin und Monika Otto, diese Mission gegründet. Seit 91 sind Doris und ich dabei. Aber seit Anfang dieses Jahres sind wir jetzt ein Teil der Allianzmission. Und dafür sind wir sehr dankbar, auch in diesem größeren Team mit eingebunden zu sein. Wir haben schon sehr, sehr gute Begegnungen und Erfahrungen gemacht. Die Arbeit ist an sich gleich geblieben. Aber wir haben jetzt eine Zentrale, die uns auch viele administrative Aufgaben abnehmen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass ich jeden Tag gerne zur Arbeit fahre, seit 29 Jahren. Ja, manchmal regnet es auch im Hamburger Hafen, kommt auch vor. Aber natürlich komme ich weniger wegen der schönen Schiffe in den Hamburger Hafen, sondern weil ich dort Seeleute antreffe. Das Tolle bei unserer Arbeit ist, ich muss nicht ausreisen in womöglich viele Missionsländern, sondern all die Seeleute aus vielen Ländern der Welt kommen zu uns. 90% aller Ware wird über Schiffe transportiert und Hamburg ist halt der größte Hafen in Deutschland. Nummer 2, 3 in Europa. Ja, was hat es mit diesen Seeleuten auf sich? Sie haben ein wirklich schweres Leben, muss man sagen. Sie sind oft 7, 8, 9, 10, 12 Monate von zu Hause getrennt. Kann ruhig ein bisschen weniger Beleuchtung sein. Ich werde mich sowieso gleich hinsetzen, lieber ein bisschen dunkler und dann ein bisschen die Bilder klarer. Also gern ein bisschen runterdimmen wieder hier. Jetzt geht es ja mehr so in die Richtung. Ich bin jetzt nur der, die Kommentare gibt. Seeleute haben ein hartes Leben, lange von zu Hause getrennt. Viele sind auch Familienväter, 2 Monate zu Hause, 9 Monate an Bord. Und das vielleicht über 20, 30, 40 Jahre lang. Sie arbeiten oft 7 Tage die Woche, manchmal 10, 12 Stunden oder mehr pro Tag. Um ein Gehalt mit nach Hause zu nehmen, das nach deutschen Maßstäben wenig ist, aber eben doch relativ viel in den Philippinen oder Indien. Es ist ein einsames Leben, viel Heimweh, auch ein gefährliches Leben an Bord. Natürlich sinken auch Schiffe, es passieren Unfälle, auch ein Leben voller Anfechtung und Versuchung. Aber gerade diese Trennung von der Familie, das ist das, was am meisten auf die Länge der Zeit dann auch belastet. Aber ich denke, auch all diese Probleme, die Seeleute haben, sind mit ein Grund dafür, dass viele Seeleute auch wirklich sehr offen für das Evangelium sind. Und wir treffen eben auch Menschen aus allen möglichen Kulturkreisen und religiösen Hintergründen. Nochmal so ein Schiff, ein Containerschiff, die Elbe hochkommt. Die Kühlbahnbrücke, die größte Brücke in Hamburg. Aber auch sowas gibt es eben. Das Schiff, das ist hier im Frühjahr diesen Jahres gesunken. Gott sei Dank konnten alle Seeleute gerettet werden. Und so sieht's aus. Ich habe meine Tasche gepackt mit den Sprachen der Nationalitäten, die ich dann an Bord erwarte oder wo ich mich erkundigt habe. Da gibt's eine Gangwehrwache und da muss ich mich eintragen. Und manches Mal gibt's da schon gleich die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Da erkläre ich gerade so einem philippinischen Seemann, wie so ein Bibelfernkurs funktioniert. Denn die Leute können ja keinen Gottesdienst besuchen und zu sagen, lies die Bibel, ist natürlich das Wichtigste, aber sie sind sehr dankbar, wenn sie auch Hilfen bekommen, die das Wort Gottes erklären. Es sind auch kein Pastor an Bord, kein Seelsorger und so brauchen sie ganz einfache Hilfsmittel, sodass sie ins Wort Gottes hineinkommen. Da ist Doris auf der linken Seite mit, sie kommt immer mal wieder mit in den Hafen, jetzt sind die Kinder längst groß, da ist die Gelegenheit da und da sind wir in so einem Lagerraum, Seeleute aus China und man muss jede Gelegenheit einfach ergreifen. Oft ist nicht sehr viel Zeit. Sie arbeiten ja oder schlafen oder da, wo Pausen sind oder wo die Tür sich auftut, da suchen wir das Gespräch mit ihnen und haben da viele Möglichkeiten. Das war auch an Deck, kubanische Seeleute, kommunistisches Land. Und ich war da an Deck, wir hatten nicht so viel zu tun, konnte ich so einen kleinen Seiltrick machen. Anhand des Trickes kann man ganz, ganz klasse das Evangelium erklären. sprechen wenig Englisch, aber ich habe mir einen rausgesucht, der ganz gut ist. Er sagt, du bist mein Übersetzer. Und da habe ich diesen Trick gemacht, das Evangelium verkündigt. Der hat mir übersetzt. Und hinterher waren sie viele dankbar für einen Bibel- oder einen Bibelfernkurs oder anderes Material. Einfach so an Deck. Wie schon gesagt, es geht gar nicht um mich, dass ich hier oben stehe. Gucken Sie lieber da oder guckt lieber dorthin. Ich werde mal von hier weiter kommentieren. Tawita von den Samoa-Inseln. Und er erzählte mir, ich habe vor einem Jahr angefangen, die Bibel zu lesen. Habe ich gefragt, na warum denn? Was war der Grund dafür? Ja, mir ist klar geworden, dass ich Pastor werden soll. Und um dieses vierjährige Seminar besuchen zu können, muss ich eine schwierige Aufnahmeprüfung bestehen. Na gut, ich habe ihn gefragt, du bist du dir eigentlich schon ganz sicher, dass du selber errettet bist? Naja, so 50-50, meinte er. Habe ich weiter gefragt, weshalb bist du dir denn nicht so gewiss? Naja, ich sündige immer noch, aber ich versuche das wirklich zu minimieren. Habe ich weiter gefragt, meinst du, dass man als Pastor den Menschen das Evangelium verkündigen kann, wie man errettet wird, wenn man sich der eigenen Errettung noch gar nicht so sicher ist? Ja, das stimmt schon, gab er zu. Und dann bat ich ihn, Jakobus 2,10 zu lesen, wenn jemand das ganze Gesetz Gottes hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Also super, habe ich gesagt, wenn du versuchst, deine Sünde zu minimieren, aber das reicht nicht. Und dann konnte ich ihm das Wort Gottes erklären und er hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Ob er jetzt Pastor wird oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber zumindest bringt er so die Grundvoraussetzung mit dafür, schon mit Jesus zu leben. Brian auf der linken Seite, junger Seemann, ich habe ihn nie getroffen, aber in der Mitte sein Vater. Der war in Hamburg, ich habe ihm mein Buch gegeben, Das Gefängnis auf dem Meer. Das hat er dann mit nach Hause genommen und dann bekam ich von Brian plötzlich eine E-Mail. Er sagte, ich bin Deckkadett und werde demnächst mein erstes Schiff besteigen und ich habe angefangen, dein Buch zu lesen und da steht, man kann einen Bibelfernkurs bekommen. Kannst du ihn mir schicken? Das Buch hat mich schon so gefesselt. Habe ich ihm den Kurs zugeschickt und schon nach wenigen Tagen kam der vollständige Kurs mit den kleinen Tests, die zu beantworten waren, zurück und er schrieb, der Bibelfernkurs hat meine Perspektive komplett verändert. Ich bin in einer römisch-katholischen Familie aufgewachsen, wir sind jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen, ich empfand es aber so, als wenn man dort nur einer wöchentlichen Routine nachgeht. Das war der Grund, warum ich die Bibel mehr studieren wollte. In meinen Augen ist Religion nicht wichtig. Ein ganz bemerkenswerter Satz. Dort werden immer wieder dieselben Rituale wiederholt, anstatt wirklich anzubeten und Jesus zu erleben. In meiner Religion muss man viele Dinge tun, um in den Himmel zu gelangen. Ich hatte große Angst davor zu sterben, weil ich vermutlich nicht genug getan habe, Gott zu gefallen. Doch nachdem ich deinen Kurs studiert habe, hat sich meine Perspektive vollkommen verändert. Ich habe verstanden, dass wir gar nicht genug dafür tun können. Ich verstand, dass nicht das, was wir tun, uns in den Himmel bringt, sondern das, was Gott für uns getan hat. Er hat seinen einzigen Sohn für unsere Sünden gesandt. Ich habe noch niemals so einen Frieden verspürt. Und dann hat er seine Freundin, die auch Deckkadettin ist, auch davon erzählt, das Material wiedergegeben, weitergegeben. Und dann eines Tages traf ich diesen Vater wieder, aber ich hatte ihn gar nicht mehr im Kopf. Ich treffe ja so viele Seeleute. Ich wusste nicht, dass er der Vater von dem Brian ist. Und er gab sich dann aber zu erkennen. Und auch er hat jetzt angefangen, den Bibelfernkurs zu studieren. Also eine bemerkenswerte Geschichte, wie da ein Familienmitglied nach dem anderen neugierig wird auf das Evangelium. James war viele Jahre sehr aktiv in der Gemeinde gewesen, war aktiver Christ, hatte Camps durchgeführt, Missionsansätze, Predigtdienste geleistet und so weiter. Es kam zu Missverständnissen mit seinem Pastor. Der Versuch einer Klärung, einer Aussprache wurde nach seinen Aussagen dann von dem Pastor irgendwie missbraucht, polemische Anschuldigungen vorgebracht. Es war ganz, ganz schwierig. Und dann ist er aus der Gemeinde ausgetreten und so war er James schon viele Jahre sehr verbittert. Das hatte sein ganzes weiteres Christsein negativ beeinflusst. Und so traf ich ihn dann. Irgendwo lebte er noch mit Gott, aber die ganze Geschichte war überdeckt von diesen Enttäuschungen und dieser Verbitterung im Herzen. Und wir haben dann gesprochen über die Notwendigkeit, auch mal einen Schlussstrich zu ziehen, zu vergeben. Man soll ja auch seine eigene Vergebung durch Jesus nicht aufs Spiel setzen, denn Jesus sagt, ihr sollt vergeben. Und schließlich war James bereit, all diese Punkte im Gebet vor Gott zu klären. Und er ist ein Beispiel dafür, wie oft es auch schwierig ist, auch für die Christen an Bord, wo dann einfach die seelsorgerliche Begleitung fehlt, ein Ansprechpartner fehlt. Links ist der Martin Otto, der damals die Arbeit gegründet hatte, und rechts neben ihm sitzt der Greg. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Er schrieb mir, ich bin in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen, habe aber kein gottesfürchtiges Leben geführt. Als ich zum Militär kam, lernte ich ein Leben kennen, das so ganz anders war, als es mich meine Eltern gelehrt hatten. Ich begann viel Alkohol zu trinken, bis ich ein regelrechter Trinker wurde. Außerdem begann ich zu spielen, jeweils ganze Nächte durch und die beiden Wochenendtage. Dann heiratete ich. Ich versuchte, mich von den Dingen fernzuhalten. Es gelang aber nicht, weil ich schon abhängig war. Bald hatte ich eine Geliebte, was ich meiner Frau gegenüber geheim hielt. Ich war in einen sensiblen Bereich im Militär eingesetzt. Hatte ich Ausreden, spät nach Hause zu kommen. Ich kam immer erst nach Mitternacht nach Hause, wenn die Kinder schon schliefen, und verließ das Haus am frühen Morgen, bevor sie aufwachten. Ich war nur früh zu Hause, wenn ich betrunken war, beim Spielen verloren hatte oder pleite war. Es gab ständig Streit, aber ich wollte mein Macho-Image behalten. Dann entschloss ich meine Geliebte, unsere Beziehung öffentlich zu machen, und meine Frau antwortete, aber sie wüsste sowieso schon lange davon. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich schrie zu Gott um Hilfe. Ich entschied mich dann, den Militärdienst zu beenden. Gott war gut zu mir und gab mir einen Job als Seefahrer. Ich beendete meine illegale Beziehung. Das war nicht leicht, aber ich überließ es Gott. Ich begann, die Bibel zu lesen. Ich verstand nicht alles, las sie aber in der Überzeugung, dass ich eines Tages Antworten für meine Fragen finden würde. Ich habe so viele sogenannte christliche Seemannsmissionen kennengelernt, von verschiedenen Denominationen, aber die konnten mir keine Antwort auf die Frage geben, wie ich Frieden bekommen könnte. Dann traf ich in Deutschland jemanden, der mich nicht im Unklaren darüber gelassen hat, dass die Bibel lehrt, dass Gott uns liebt. Da übergab ich Gott mein Leben und nahm Jesus als meinen Herrn und Retter auf. Ich konnte die Versuchungen, trinken, spielen, rauchen, fremdgehen, nicht sofort überwinden, aber nach und nach gelang es. Auch wenn ich mich manchmal an die angenehmen Seiten dieses alten Lebens erinnere, erlaube ich es der Kraft Gottes, mich zu überzeugen und in das Licht und die Güte seiner Gegenwart zu bringen. Und dann schreibt er davon, dass die Beziehung seiner Familie wieder hergestellt ist und dass inzwischen alle Jesus nachfolgen. Mit Ryan, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Er schrieb davon, dass sich Offiziere auf seinem Schiff sich gegen ihn verschworen hatten, weil er sich für Mannschaftsmitglieder unterer Ränge eingesetzt hat, die oft nicht gut behandelt worden sind. Und schließlich begann er auch diese Dinge der Reederei zu melden, aber dadurch bekam er natürlich einen ganz, ganz schlechten Ruf als so jemand, der immer petzte, und sein Kapitän behandelte ihn sehr schlecht. Selbst Weihnachten ließ er die Mannschaft den ganzen Tag hart arbeiten, und mein Zorn und Hass wuchs dermaßen, dass ich beschloss, ihn in der nächsten Nacht zu töten. Ich besorgte mir ein scharfes Messer, eine Eishacke. Dann kam ein Kollege an diesem Abend zu mir und bot mir etwas zu essen an. Anstatt es anzunehmen, fuhr ich ihn an mit einem Wortschwall, und wobei ich mich über den Kapitän beschwerte. Mein Kollege sagte nichts, ich sah nur, dass seine Lippen sich bewegten. Dann legte ich mich für ein Schläfchen hin, um später in der Nacht mein Vorhaben auszuüben. Und dann war ich ganz erstaunt, als ich am nächsten Morgen erwachte und die Nacht vorüber war. Ich war zornig, weil ich ihn unbedingt loswerden wollte. Ich wollte regelrecht, konnte ich sein Blut an meinen Händen riechen. Auch in der nächsten Nacht klappte es nicht. Und er ärgerte sich darüber, dass sein Zorn immer, immer schwächer wurde und sein Hass. Und schließlich flog der Kapitän nach Hause, und es kam dann zu einem Gespräch mit seinem Kollegen, der ja Christ ist und der ihn dann zu Jesus führte. Und aus ihm ist jemand geworden, der jetzt auch schwierige Vorgesetzte lieben kann. Und ich denke mal, ich gucke mal eben auf die Uhr. Oh, 3 Minuten sind noch da. Ich habe nämlich noch eine ganz super spannende Geschichte. Die nehmen wir mit, ja. Also ich könnte noch 3 Stunden weiter erzählen, aber ich habe Nachsicht und Erbarmen. Ja, das sollte auch noch Mittagessen angesagt ist. Ja, Joy schrieb, ich bin traditionell katholisch aufgewachsen, habe jedoch recht gottlos gelebt. Das hat sich auf viele Weise gezeigt, auch dadurch, dass ich mich in den Häfen mit Prostituierten eingelassen habe. Nach 10 Monaten an Bord war ich wieder glücklich zu Hause. Neben meiner Frau und meinem 3-jährigen Kind konnte ich zum ersten Mal unsere 2-monatige Tochter sehen. Die war in der Zwischenzeit geboren. In dieser Nacht war ich sehr müde, wohl wegen des Jetlags. Gegen Mitternacht weckte mich meine Frau und schrie laut, es brannte in der Küche. Wir brachten zuerst unsere Kinder nach Hause. Dann nahm ich schnell meinen Rucksack. Dort hatte ich noch $5,000 hineingelegt, das Geld, was ich vom Schiff mitgebracht hatte. Doch alle Bemühungen, das Feuer zu löschen, waren umsonst. Das Haus brannte vollständig ab. Immer wieder schrie ich laut: Gott, warum ich? Ich beschuldigte Gott, was ein großer Fehler war. Schließlich öffnete ich meinen Rucksack, um das Geld zu sichern. Aber es war nicht mehr dort. Meine Frau hatte es am Abend zuvor herausgenommen. Es war mit dem Haus vollständig verbrannt. Alles war verloren. Nichts war versichert. Ich fragte mich, ob dies der Preis für meine Sünde sei. Bin ich tatsächlich ein so großer Sünder? Irgendetwas drängte mich dazu, den Rucksack noch einmal zur Hand zu nehmen und hineinzuschauen. Ich fand dort die Bibel, die mir mein Bruder gegeben hatte. Seit diesem Tag habe ich die Bibel immer bei mir. Ich habe angefangen, sie täglich zu lesen. Ich bin dankbar dafür, dass Gott mich nicht alleine gelassen hat, sondern mir den richtigen Weg gezeigt hat. Er hat mir seine Gnade gezeigt und ich wurde bereit, ihn in Hamburg in mein Leben hinaufzunehmen. Obwohl dieses Ereignis so schmerzhaft war und ich immer wieder mal weinen muss, ist es doch auch zu meinem größten Segen geworden. Vorher war ich verloren, nun bin ich von ihm gefunden worden. Gott hat mich, das verlorene Schaf, in seine Herde geholt. Er hat mich gerettet und er hat darum gebetet, auch, dass er befördert wird vom dritten zum zweiten Offizier. Da verdient man eben auch mehr, um auch dann die finanziellen Dinge besser ausgleichen zu können. Und das geschah dann auch sehr schnell. Gott war auch da gnädig. Und so konnte er dann sein Haus auch nachher noch wieder aufbauen. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und solche Schicksale erleben wir. Und das ist dann jetzt eine iranische Frau. Oh Mann, ja, noch eine Geschichte. Aber die ist ganz kurz. Mit einem ihrem Mann, es kam bis vor kurzem noch Iraner, bis die Sanktionen durch Donald Trump kamen. Und die Iraner, das sind super Schiffe gewesen, da bin ich immer viel losgeworden. Aber bei iranischen Frauen, erstmal ja sehr zurückhaltend, bei muslimischen Frauen. Aber dann war sie es, als ich ihnen mein Buch gab, sie bat mich dann um eine Widmung und sie bat mich darum, oder dass wir dann noch so ein Selfie aufnehmen. Also, und ich bin gespannt, was Gott auch in ihrem Leben weiter tut. Kommunikation ist schwierig, aber ich habe, solange die Schiffe kamen, viel, viel Material auf den Schiffen gelassen, die sie teilweise mit nach Hause nehmen. Und mehr davon wird auch in unseren Büchern geschrieben, die wir mitgebracht haben. Martin Otto hat das Buch geschrieben, Seeleute, ein vergessenes Volk. Das kostet 3 €, ist preisgünstig. Mein Buch kostet auch 3 €, beide zusammen kosten 5 €. Und heute haben wir noch das super Angebot. Meine Frau hat einen ganz, ganz tollen Kalender hergestellt mit Bildern von Seeleuten. Und das gibt es noch als Bonus kostenlos dazu für die, die beide Bücher mitnehmen. Also werbetechnisch sind wir auch gut aufgestellt, merkt ihr. Aber wir haben auch einiges kostenlos dabei, eine Demo-CD und so weiter. Und jetzt mache ich auch Feierabend. So, du bist dran.
Ja, vielen Dank für diesen bunten Beitrag. Es ist doch immer wieder erstaunlich und spannend zu sehen, wie Gott Menschen benutzt und welche Arten und Weisen es gibt, auf dem Missionsfeld tätig zu sein. Ich möchte die Gemeinde bitten, aufzustehen. Wir wollen jetzt für das Ehepaar Lemark beten. Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder Menschen berufst, die das Evangelium weitersagen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Bei den Nachbarn hier bei uns, im Stadtteil, bei Freunden, auf der Arbeit, aber eben auch auf dem großen, weiten Missionsfeld, bei Völkern, bei Menschen, die das Evangelium vielleicht auch noch nie gehört haben. Und ich danke dir, dass du Lamarcks in deine Arbeit berufen hast und dass sie diese Arbeit unter den Seeleuten tun, Herr. Und du siehst auch, welche Herausforderungen sie jeden Tag wieder neu haben. Du siehst auch, dass es finanziell in irgendeiner Art und Weise getragen werden muss. Und ich danke dir, dass sie unterwegs sind, dass sie deinem Weg gefolgt sind, dass sie für dich unter diesen Seeleuten arbeiten. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du sie bewahrst und beschützt auf diesem Weg weiterhin, dass du sie versorgst und dass du ihnen den Weg weist. Ich danke dir, dass wir wissen können, dass Lamarcks das auch wissen können, dass du bei ihnen bist und dass du ihren Weg ebnest. Amen. Wir bleiben stehen und zwar zum Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es segne euch der allmächtige Gott. Amen. Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt und sie ist natürlich bestimmt für die Arbeit der Familie Lamarck. Also wenn euch der Missionsvortrag gefallen hat, dann könnt ihr auch ordentlich da reinschmeißen. Und der Hinweis auf Bücher, Informationen etc. kam ja eben auch. Wenn ihr also Fragen habt, Doris und Volker stehen euch zur Verfügung. Schönen Sonntag noch.